Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Kanada und den 6. Sieg von Red Bull in Folge. Aber Schmidti, vorher müssen wir noch über die große technische Direktive sprechen, die uns da am Donnerstag ins Haus geflattert ist. Du warst einer der ersten Journalisten, der die vier Seiten in der Hand hatte. Was stand drin?
Naja, es ging halt um das Aufsetzen der Autos, das ja in Baku in einigen Fällen ziemlich vehement war. Vor allem Mercedes hat sich hervorgetan als Hauptkritiker. George Russell hat gesagt, er sieht die Straße kaum, die Bremspunkte nicht. Irgendwann passiert ein böser Unfall. Wir bezahlen alle mit unserer Gesundheit. Lewis Hamilton hat sich da bühnenreif aus dem Auto geschält. Das hat dann was in Gang gesetzt bei der FIA. Sie wollte sich ein bisschen, ja, sie wollte die Fahrer unterstützen und hat dann eigentlich über Nacht, kann man sagen, ziemlich überraschend für sehr viele, eine technische Direktive rausgebracht, die den Teams dann am Donnerstagmorgen auf den Tisch geflattert ist. Und da ging es halt hauptsächlich darum, wir wollen in Zukunft messen, wie das so ist, wie hart die Autos aufsetzen, was die Fahrer aushalten müssen. Es gibt ja Beschleunigungssensoren im Auto, rund um den Schwerpunkt des Autos, wo eigentlich die Kräfte gemessen werden im Falle eines Unfalls. Und jetzt wollte man halt diese vertikalen Kräfte da ausfiltern und sich mal anschauen, was ist da eigentlich los. Und wenn sie wirklich zu hoch wären, hätte man das Auto als gefährliche Konstruktion eingestuft. Jetzt war natürlich die Frage, was ist denn dieser Grenzwert? Und das wollte man in Kanada eigentlich herausfinden.
Ja, und warum hat es denn am Ende nicht geklappt? Also es wurde ja dann doch nicht in Kanada schon appliziert und es gab keine Strafen und keine Konsequenzen.
Naja, einmal waren da diverse Formfehler und auch Formulierungsfehler drin. Es war ja, wie du schon gesagt hast, eine technische Direktive, das ist kein Reglement. Aber so wie die Folgen dieser TD wäre quasi eine Regeländerung gewesen. Eine TD kann es eigentlich nur zu einer bestehenden Regel geben und die gibt es nicht. Man hätte also erst quasi im Reglement festlegen müssen, sicher auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Wir wollen das so machen und dann hätte die TD das interpretieren können. Ja. Aber so sind die den anderen Weg gegangen. Das war das eine. Das andere, wir haben erfahren, dass diese Beschleunigungssensoren, na, da geht es um Unfälle, also um G-Werte über 15 G. Ja. Was hier gemessen wird, das sind die Erschütterungen im Auto. Das sind wesentlich geringere G-Werte. Da sind die Messeinrichtungen gar nicht genau genug. Wie gesagt, weil beim Unfall interessieren höhere Werte. Also das wäre so schon mal nicht praktikabel gewesen. Und dann sind einige Teams auf die Barrikaden gestiegen, weil ein Angebot der FIA, wir wollen euch ja helfen und sie haben das Ganze ja eigentlich nur auf das aerodynamisch erzeugte Auf- und Absetzen, Auf- und Abschwingen reduziert, was ja eigentlich gar nicht der Realität entspricht. Es geht jetzt eigentlich fast nur noch um das mechanisch erzeugte Aufsetzen, weil das Porpoising oder Bouncing, wie man es noch halt nennen will, eigentlich schon gelöst ist. Also insofern, das war schon mal der erste Formfehler, den sie da gemacht haben. Wie gesagt, da wollte die FIA den Teams anbieten, pass auf, ihr könnt ein zweites Stabilisierungskabel für den Unterboden weiter vorne benutzen, wenn ihr das wollt. Und Mercedes hat das dann prompt auch im Auto gehabt. Die anderen Teams haben gesagt, das ist eine Regeländerung, das geht nicht. Und haben dann Proteste für den Sonntag angedroht. Und da hat man die Sache so ganz, ganz langsam einschlafen lassen. Ja. Und ich bin so ein bisschen der Meinung, vielleicht schläft die für immer ein.
Ja, du hast das Stützkabel schon angesprochen. Mercedes kam ja dann wie Kai aus der Kiste, hatte sofort das Kabel parat. Ferrari hat gesagt, sie hätten es nicht so schnell hinbekommen. Gab einige Gerüchte oder hinter vorgehaltener Hand auch ein paar Vorwürfe, dass Mercedes da offenbar schon vorher von der ganzen Sache wusste. Ist das glaubwürdig oder glaubst du Mercedes, dass die da kurzfristig reagiert haben?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Mercedes hatte so ein bisschen eine Agenda oder eine Vorahnung, was passieren könnte. Ob sie es dann wirklich gewusst haben, weiß ich nicht. Sie hatten ja auch einen riesigen Ausschnitt im Unterboden. Und wir haben uns ja immer gefragt, ich meine, Mercedes hat das ganz klar angeschoben. Das hat ein Blinder gesehen. Aber man hat sich ja immer gefragt, was wollen die eigentlich? Weil so wie es in der TD stand, war es für sie fatal. Ja, also sie wären wahrscheinlich am meisten davon betroffen gewesen. Sie hätten unter Umständen dann notfalls die Bodenfreiheit anheben müssen. Das ist bei dem Auto ja noch schlechter als bei allen anderen. Also im Prinzip haben sie sich ins Knie geschossen. Ja. Aber es muss ja, wenn sie wirklich sich dabei was gedacht haben, muss ja eine Agenda dahinter gesteckt sein. Und Mercedes wollte eigentlich erreichen, um dieses aerodynamisch erzeugte Bouncing, was wie gesagt eh nur noch vereinzelt da ist, um das quasi auszuschalten, dass alle Teams im vorderen Bereich des Unterbodens mehr oder weniger großen Ausschnitt einbauen, dann verschwindet das natürlich komplett. Und das hätte ihnen am meisten geholfen, weil bei ihnen ist ja dieses Problem, sie müssen tief fahren und nur dann funktioniert der Unterboden. Alle anderen können ein bisschen höher fahren. Wenn jetzt jeder da so einen riesen Ausschnitt da einbauen muss, dann verliert der der Abtrieb, der unter dem Auto erzeugt wird, relativ zu den Flügeln und auch zum Diffusor, also hinten, verliert an Wert. Und dann, das straft natürlich alle die, die gerade in diesem Gebiet gut sind. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Plan, aber der ist natürlich komplett nach hinten losgegangen. Und dann kamen eben auch noch die Protestandrohungen der Teams dazu. Und ja, wie gesagt, Mercedes war, glaube ich, am Ende ganz froh, dass sich das so ein bisschen im Sande verlaufen hat. Wollte aber natürlich auch nicht dastehen als derjenige, der jetzt aus Eigennutz das Ganze angeschoben hat. Und dann Toto Wolff ist ja dann ziemlich scharf auf die anderen losgegangen.
Ja, da ging es ja in der Teamchefsitzung bei Stefano Domenicali am Samstag früh, ging es wohl hoch her, soll emotional gewesen sein. Mercedes hat sehr dünnhäutig reagiert, Toto Wolff da in dem Meeting. Er hat ja immer gesagt, es geht ihm nur um das gute Ganze, die Gefahr für die Fahrer. Glaubst du ihm da oder ist das alles Politik, was da die Teams machen?
Da ist sicher auch viel Politik dabei. Ich meine, seine Fahrer waren sicher stark davon betroffen. Also jetzt, auch wenn Hamilton sicher gewisse schauspielerische Talente hat, das hat ihm sicher wehgetan, das Rennen in Baku und dem Russell vermutlich auch. Die Autos haben ja auch sehr hart aufgesetzt und einige andere, bei AlphaTauri war es, glaube ich, Pierre Gasly, bei Aston Martin war Stroll, da haben sich schon auch einige mehr oder weniger laut beklagt. Einige sind ja dann sofort auch mundtot gemacht worden. Also beim Gasly, der musste sich da einiges anhören von Franz Tost und auch Helmut Marko, dass er da besser mal erstmal den Mund halten soll und man wird das Problem schon lösen. Es war ja auch in Baku zum ersten Mal so richtig in dieser Schärfe, in dieser Vehemenz aufgetreten. Und das war ja auch, deswegen war das auch so ein vorschneller Vorstoß der FIA. Also wie gesagt, das wusste ja keiner davon. Stefano Domenicali hat mir erzählt, er hatte keine Ahnung. Er wurde komplett überrascht, als am Donnerstag plötzlich heißt, die FIA hat da eine TD rausgegeben, dass die Autos sich da ändern sollen, dass man das erstmal was prüfen will. Dann gibt es einen Grenzwert und dann unter Umständen dürfen entweder Autos nicht fahren oder sie müssen höher gesetzt werden. Also da waren einige überrascht und das ganze Timing war schon sehr, sehr seltsam. Und wie gesagt, dann war natürlich der Verdacht im Raum, Mercedes hat das nur gemacht, um jetzt seine eigenen Probleme so zu lösen. Und Toto Wolff ist natürlich dann in die Offensive gegangen, hat gesagt, nein, uns ging es darum, die Piloten zu schützen. Und alle, die jetzt uns quasi das vorwerfen, die sind ja eigentlich diejenigen, die nur an ihren Eigennutz denken. Und denen ist eigentlich völlig egal, was die Fahrer dazu sagen. Die müssen den Mund halten und einfach fahren.
Ja, Toto Wolff hat das ganze Wochenende ja da ordentlich für seine Sache geworben, sag ich mal. Hat er noch eine Chance? Kommt da noch was von der FIA jetzt nochmal? Oder sagen Sie nach der Pleite, jetzt ist erstmal genug und jetzt halten wir mal die Füße still?
Also Sie haben ja schon in Kanada in den freien Trainingssitzungen, also am Freitag gemessen, am Samstag ging es ja da nicht, da hat es dann geregnet, sind die Messwerte natürlich irrelevant. Man wird da weiter messen und wenn man dann irgendwann mal feststellen sollte, da sind, sagen wir mal, so Messwerte da von 10G vertikalen Kräften, dann wird man vielleicht schon mal den Finger heben und sagen, Leute, was können wir machen? Viel, viel wichtiger. Und das wurde auch in der TD kurz angesprochen, ist, was können wir denn für 2023 machen, um diesen ganzen Themenkomplex ein bisschen aufzulösen, um den Fahrern das Fahren oder ein bisschen mehr Komfort zu geben. Denn eins ist klar, diese Ground-Effect-Autos haben einen Geburtsfehler. Man muss sie tief fahren, man muss sie hart fahren. Das wird immer so bleiben. Und dadurch werden sie natürlich, wenn die Fahrer über Curbs fahren oder über Randsteine, werden sie natürlich ein bisschen mehr durchgeschüttelt. Und da gibt es verschiedene Denkansätze. Da sind sich die Teams natürlich auch nicht einig, weil jeder dem anderen misstraut. Und jeder denkt, wenn jetzt einer vorschlägt, aktive Aufhebung, das war ein Vorschlag von Mercedes, ja. Die haben da bestimmt was in der Hinterhand. Wobei, da muss man zur Ehrenrettung von Mercedes sagen, wir haben da schon vor ein, zwei Jahren drüber diskutiert. Die wollten das eigentlich schon grundsätzlich drin haben, aber jetzt das noch nicht mal so als eigenem Vorteil. Sie sagen, das kann man ganz, ganz billig einbauen. Ja, die Hydraulikelemente, das ist kein Hexenwerk. Und sie haben dann vorgeschlagen, mach doch eine Standardsoftware. Ja, dann kann keiner, der viel Geld hat, da irgendwie noch nicht tricksen, aber sagen wir mal irgendwie was Wahnsinniges da programmieren. Das war mein Vorschlag. Dann gibt es einen anderen Vorschlag. Man könnte diese Inertia-Dämpfer, diese Massenträgheitsdämpfer, wieder zurückbringen oder Massedämpfer, wie sie 2006 verboten wurden. Renault hat die damals erfunden. Also da gibt es schon ein paar Modelle und da wird sicher diskutiert werden über 23.
Ja, es war aber dann verwunderlich, dass Mercedes am Sonntag überhaupt gar kein Bouncing mehr hatte auf der Strecke. Also selbst dieses Bottoming war ja nicht mehr so vorhanden. Die Fahrer sind relativ putzmunter aus ihren Autos ausgestiegen. Der Mercedes war auch relativ stark dann im Rennen, nachdem sie am Freitag gar nicht lief. Ja. Kannst du dir diese Wende erklären oder haben dir die Ingenieure eine Erklärung gebietet?
Eigentlich war es ja am Freitag so wie in Baku. Also die Autos sind gesprungen, sie sind nicht gegangen, die Fahrer haben geklagt, kein Grip im Heck. Und man erklärt ja zurzeit, weil man so im Wald steht, quasi den Freitag immer als Testtag. Das heißt, der eine fährt die Abstimmung, der andere fährt die andere Abstimmung. In dem Fall fuhr einer der beiden sogar diesen neuen Unterboden mit dem Ausschnitt, der aber natürlich nichts gebracht hat. Man ist dann wieder zurück zum anderen Unterboden. Der Hamilton hat gesagt, mein Auto ist unfahrbar. Er hat den Longrun sogar abgebrochen am Freitag. Der Russell war so einigermaßen happy. Und dann hat man halt alle Erkenntnisse am Freitagabend zusammengeworfen, hat daraus ein Rennauto gemacht. Ja. Die waren immer noch unterschiedlich. Russell ist mit mehr Abtrieb gefahren, Hamilton mit weniger. Hamilton hatte ein bisschen weniger Rollsteifigkeit, ein bisschen weichere Federn als Russell drin. Das zählte weiter auch zum Experiment. Und plötzlich, Hamilton hat gesagt, das Auto war wie verwandelt. Und man, generell, das muss ich noch dazu sagen, man hat beide Autos höher gesetzt und ein bisschen mehr Federweg gegeben. Ja. Und das hat dann geholfen. Also komischerweise hat das den Mercedes oder die Aerodynamik diesmal nicht so beeinflusst, wie es eigentlich normalerweise der Fall ist.
Ja, war ein bisschen verwunderlich. Kommen wir zum Spitzenduell endlich. Wir quatschen ja schon ein bisschen. Ferrari gegen Red Bull war wieder eine knappe Nummer. Dieses Mal Verstappen gegen Sainz. Die anderen Fahrer haben sich da ein bisschen selbst rausgenommen oder wurden quasi aus dem Rennen genommen. Sprechen wir aber erstmal über Sainz gegen Verstappen. War ja ein spannendes Rennen, das auch über die Strategie entschieden wurde. Haben beide Kommandostände da richtig agiert?
Ja, muss man eigentlich schon sagen. Also Verstappen musste eigentlich das erste VSC-Geschenk annehmen, weil seine Vorderreifen begannen zu körnen. Der Sainz hat dann schon langsam aufgeholt. Das haben die natürlich gemerkt und wäre dann vielleicht eng geworden. Man weiß ja nicht, dass es da noch ein zweites Geschenk gibt. Also reinholen. Dann der Sainz blieb logischerweise draußen, um Track Position zu kriegen. Dann kam das zweite Geschenk, was gut für Sainz war, logischerweise. Und der Sainz hat dann im Laufe des Mittelstints so, ja, vielleicht so 2 Zehntel pro Runde aufgeholt. Also man hat schon gesehen, das könnte eine enge Nummer werden, wenn beide durchfahren wollen. Theoretisch wäre es gegangen. Es gab einen Fahrer, der fuhr von Runde 7 bis ganz zum Ende. Das war der Magnussen.
Aber nicht sehr schnell.
Nicht sehr schnell, nee. Also dann kam das Safety Car, wieder ein Geschenk. Und das hat natürlich Verstappen angenommen. Also insofern hat Red Bull sicher alles richtig gemacht. Jetzt hätte man sagen können, bei Sainz, ja, hätten wir ihm vielleicht die weicheren Reifen dann mitgeben sollen. Dann hat man aber entschieden, nee, wir fahren da auf den Harten, die Nummer ist uns zu heiß. Man hat gedacht, naja, das Safety Car wird nicht lange draußen bleiben. Und dann haben wir zu viele Runden auf den weichen Reifen. Ich finde, da haben sie vielleicht ein bisschen was verschenkt, weil Leclerc ist am Freitag auf den weichen Reifen an 15 Runden Long rangefahren, der sehr stark war. Also ich glaube, der Ferrari hätte das gekonnt. Und nach hinten war jetzt, sagen wir, nicht die große Gefahr. Hamilton war zwar schon in Sichtweite, aber die Mercedes waren vor allem dann eher gleichwertig am Ende des Stints, weil sie ihre Reifen nicht so verschlissen haben und nicht so abgenutzt haben wie die anderen. Ja. Aber eigentlich haben die Mercedes-Leute alle gesagt, waren wir wieder 7 Zehntel so langsam, also mit im frischen Zustand der Reifen.
Ja, ja, also ein bisschen mehr Risiko vielleicht bei Ferrari wäre gut gewesen. Ja. Beim anderen Fahrer, Leclerc, wir haben es schon angesprochen, die Motorenprobleme haben ihm jetzt richtig eingeholt. Der Defekt in Baku, das Aggregat war nicht mehr zu reparieren. Jetzt gab es die Motorenstrafe. Jetzt hat er frische Motoren in seinem Pool bekommen. Aber die Motoren sind doch immer noch die alten quasi, oder? Da muss doch immer noch die Gefahr von neuer Defekte mitschwingen, oder?
Absolut. Also sie konnten natürlich in diesen 3 Tagen überhaupt nichts feststellen. Man hat gesagt, dieser Motorschaden, das war ein klassischer Motorschaden, war ein Folgeschaden des Turbolader-Defekts aus Barcelona. Aber auch das kann wieder auftreten. Man hat jetzt mal genügend Motoren, um bis zu einem bestimmten Zeitpunkt der Saison zu kommen. Und jetzt muss man natürlich die Zeit nutzen, den Fehler wirklich zu finden. Ja. Dann bei der FIA eine Modifikation beantragen im Dienste der Zuverlässigkeit. Und dann wäre das Problem gelöst. Es ist meiner Ansicht nach, wird der Leclerc 5, 6 Motoren brauchen, wie letztes Jahr eben auch der Hamilton. Was aber kein Beinbruch sein muss.
Ja. Motorenprobleme von Ferrari sind ja nicht nur bei Ferrari zu sehen, sondern auch bei den Kundenteams. Jetzt hat es Mick Schumacher wieder getroffen, war aber ein anderes Problem, oder? Also Ferrari hat ja einige Baustellen in dem ganzen Antriebseinheit.
Ja, das war die MGUK in dem Fall wieder mal. Also Haas hat es jetzt schon 4-mal betroffen, 2-mal Magnussen, 2-mal Schumacher. Training, Rennen, alles Mögliche. Das ist, glaube ich, was ich so höre, meistens ein Lager, was da kaputt geht. Das ist eine große Baustelle. Es hat aber auch schon Schäden an der MGUH gegeben. Ja. Ich glaube, beim vorletzten Rennen jetzt von Magnussen. Und Sauber hat ja auch mal einen Motorschaden gehabt. Also wie gesagt, da brennt es schon an allen Ecken und Enden. Und Ferrari muss da ein bisschen aufpassen. Das ist der Schwachpunkt des Pakets. Aber man muss dazu sagen, Ferrari hat eigentlich schon wieder gezeigt, wie stark das Paket eigentlich ist. Man hat sich ja gewundert, dass der Ferrari am Renntag das schnellere Auto war. Ja. Normalerweise dachte man, naja, wenn der Verstappen schon mal auf der Pole Position steht, und das ist ja eher der Schwachpunkt der Red Bull, die eine Runde, dann wird er den da am Sonntag davonfahren. Das war aber nicht der Fall. hat meiner Ansicht nach zwei Gründe. Einmal, Red Bull musste nach dem dritten Training, das ja schon verregnet war, reagieren. Da war Verstappen und Perez nirgendwo. Die sind gerade so in die Top Ten reingekommen. Das konnten sie nicht riskieren. Sie haben keine Reifentemperatur gehabt, also mussten sie irgendwas machen, um wieder Temperatur in die Reifen zu kriegen. Das hat sich vielleicht dann am Sonntag, hat ihnen ein bisschen geschadet, weil es am Sonntag eher in einen etwas höheren Verschleiß oder höhere Abnutzung resultiert hat. Während Ferrari hatte irgendwo den Luxus, dem Leclerc war ja klar, er wird von hinten starten, also muss er auch nicht aufs Qualifying trainieren. Der hat wirklich den ganzen Freitag nur Rennen, Rennen, Rennen geübt. Und ich glaube, da gab es schon gute Erkenntnisse, auch die auch dann dem Sainz zunutze wurden.
Ja, Leclerc am Ende von ganz hinten auf Platz 5, war das das Maximum oder hätte da mehr gehen können? Er hat sich ja zwischendurch ein bisschen schwer getan.
Ja, Ferrari sagt, ihr Strategieprogramm hätte ausgerechnet Platz 5. Die Mercedes-Leute haben ja gesagt, ihr Strategieprogramm hätte gesagt Platz 3. Sie waren sich eigentlich sicher, dass der Leclerc auch an ihnen vorbeigeht. Er hatte ein bisschen Problem mit der Traktion, kam nicht aus der Haarnadel raus. Und er hat, glaube ich, ein paar Mal am Funk über das Differential geklagt. Also das könnte einer der Gründe gewesen sein. Es ist nämlich nicht nur der Topspeed wichtig. Der Russell hätte eigentlich gar kein Auto überholen dürfen. Der war mit Abstand der langsamste. Über 20 km langsamer als alle anderen Autos mit seinem riesigen Heckflügel da. Aber der hatte eine unglaublich gute Bremsstabilität. Gerade auf die Haarnadel hin konnte er sich da richtig nah hinbremsen und die mit Abstand beste Traktion. Und der hatte in den ersten 5 Rennen, ich glaube, 3 Autos überholt. Also selbst die Mercedes-Leute haben gesagt, wir konnten es gar nicht glauben. Wie kann der da an 3 Autos in 3 Runden vorbeifahren?
Ja, ein anderer Fahrer, der es richtig überrascht hat oder richtig gut unterwegs war, war Fernando Alonso, zumindest in den Trainings und im Qualifying dann. Mhm. Hat auch von den feuchten Bedingungen profitiert, dass er bis auf Rang 2 gefahren ist, aber er war auch bei trockenen Bedingungen ja richtig gut unterwegs.
Ja, er war am ersten Trainingstag, glaube ich, einmal Dritter, einmal Fünfter, dann hat er das dritte Training gewonnen und war im Qualifying in allen Segmenten immer Zweiter, also ganz klar, er hat ein bisschen vom Regen profitiert, da ist der Alpine also wirklich eine Macht gewesen, muss man sagen. Am Renntag war ihm klar, maximal Platz 5, ich kann weder die beiden Red Bull halten, noch die beiden Ferrari, so war seine persönliche Rechnung und so ist er auch gefahren, er hat da also keine große Gegenwehr geboten, einmal hat ihn der Verstappen überholt, einmal ist Sainz an ihm vorbeigefahren. Er wusste, wenn ich mich jetzt da groß wäre, dann holt uns vielleicht dieses Problem wieder ein, was ja die Alpine immer noch umtreibt. Alain Permain hat uns ja erzählt, das ist immer noch nicht ganz gelöst, dieser Reifenverschleiß, so hohe Reifenabnutzung. Also da hatten sie ein bisschen die Panik davor. Das erste Geschenk, VSC-Geschenk hat er nicht angenommen, weil der Plan von Alpine war, wir wollen mit einem Stopp durchkommen. Also Runde 9 wäre natürlich zu früh gewesen. Das zweite wollte er annehmen, aber dann hat er wirklich massives Pech gehabt. In dem Augenblick, wo er reinkommen wollte, ist die VSC-Phase beendet. Er hätte also diesen Profit dieser 9 Sekunden nicht gehabt. Sainz hatte ihn zum Beispiel auch nur zur Hälfte. Ja. Er fuhr rein unter VSC-Phase, aber als er drin stand, hörte die auf. Also er hat dann nur ungefähr halb profitiert. Also ist er nochmal draußen geblieben. Die Reifen waren dann natürlich schon ziemlich hinüber. Er hat dann 7-8 Sekunden im Vergleich zu Ocon verloren, der schon an der Box war dann. Ja. Das heißt, er ist dann hinter Ocon gefallen. Dann hat sich auch schon um die Runde 20 rum ein Motorproblem rausgestellt, vermutlich Druckverlust im pneumatischen Ventilsystem. Das hat ein bisschen Leistung gekostet, 2-3 Zehntel pro Runde. Und dann war eigentlich mit Überholen nichts mehr drin. Im Gegenteil, er musste nach hinten schauen. Die beiden Sauber waren bei ihm im Rückspiegel. Und in der vorletzten Runde hat er sich halt so ein bisschen rustikal gegen den Bottas verteidigt. Und die Sportkommissare haben ihm dann 5 Sekunden aufgebrummt.
Gerechte Strafe?
Ja, also ich habe es heute Morgen erst da, haben wir es uns am Fernseher angeschaut. Ja. Er macht es natürlich schon unglaublich geschickt. Also dieses Zickzackfahren. Das geht so ganz, ganz gemächlich, fährt er mal nach rechts, ein bisschen in die Mitte, dann wieder ein bisschen nach links. Er macht das schon gut und Beat Senna hat gesagt, er hätte dann bei der Anhörung der Sportkommissare gesagt, ja, er hat einmal die Spur gewechselt, das darf er. Ja. Und da muss er halt der Bottas dummerweise auf die Bremse steigen oder vom Gas gehen, weil sonst wäre er da aufgelaufen. Und die anderen 3 Spurwechsel, die haben sowieso nichts bedeutet, weil der Bottas dann natürlich viel zu weit weg war.
Ja, ich glaube, Lance Stroll hatte, glaube ich, diese Saison auch schon mal eine Strafe wegen dem Zickzackfahren bekommen.
Und also in Australien, also genau das Gleiche. Auch wieder Bottas, ja, das Opfer.
Zumindest konstant die Rennleitung in dem Sinne. Sprechen wir kurz über McLaren, die ja eigentlich der erste Verfolger sein wollten. Die waren ja relativ schwach das ganze Wochenende, auch keine Punkte gesammelt. Was ist da los? War das die wahre Pace, die da gezeigt haben, oder war das nur ein Ausrutscher nach unten?
Ich würde mal sagen, das war ein Ausrutscher, weil sie waren eigentlich nirgendwo. Gut, Lando Norris, der hing da irgendwie hinten fest. Den hat es auch von der Taktik her unglücklich erwischt. Ein Boxenstopp hat nicht richtig funktioniert. Da haben sie extrem viel Zeit verloren. Aber Ricciardo hätte wenigstens Zehnter werden müssen. Er hat sich in der Safety-Car-Phase wie sechs andere Fahrer frische Reifen abgeholt. Also der hat nicht sagen können, ich habe dann mit alten Reifen keine Chance mehr gehabt gegen die, die da an der Box waren. Und er ist dann trotzdem von Stroll überholt worden. Also das war ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen.
Ja, über Haas müssen wir auch sprechen. Super Qualifying, bestes Qualifying der Teamgeschichte, wenn man beide Ergebnisse zusammennimmt. Mick Schumacher auch sehr stark, muss man sagen, unter schwierigen Bedingungen auf einer für ihn neuen Strecke. Hat er sich da so ein bisschen rehabilitiert, nachdem es ja zuletzt nicht so gut lief?
Auf jeden Fall, weil auch da war ja, wir haben das ja das letzte Mal schon angesprochen, der Druck sicher immens. Auch in Kanada kann man sich das Auto ganz massiv verbiegen, wenn man da zu schnell ist. Er ist ein ganz tolles Qualifying gefahren, auch wie der Magnussen. Es war nie ein Zittern. Also sie sind einfach sauber da durchgekommen durch Q1 und Q2. Wie gesagt, dann dritte Startreihe. Und dann hat man so ein bisschen die Sorge gehabt, das passiert ja bei den Haas manchmal, dass sie dann im Rennen die Reifen zu stark abnutzen, dass die Reise nach hinten geht. Der Magnussen hat sich wieder mit Hamilton angelegt. Also das war wirklich völlig unnötig, schon wie in Barcelona. Das ist nicht sein Gegner, gegen den darf er nicht fahren. Das war sicher ein Fehler von ihm. Und Schumacher fuhr eigentlich gut mit. Er hat zwar in der Startrunde zwei Plätze verloren, hat aber dann die Position behauptet. Und was man so sehen konnte, waren die Reifen eigentlich gut in Schuss. Also er hat jetzt da war keine große Abnutzung. Also ich würde mal sagen, der hätte auf jeden Fall um die Punkte mitfahren können.
Ja, Haas hat noch gar keine großen Upgrades gebracht dieses Jahr. Günther Steiner hat jetzt aber den Plan ändern müssen für das erste und wahrscheinlich ein einzige große Update des Jahres.
Ja, das wurde jetzt um ein Rennen von Frankreich auf Budapest verschoben. Er sagt halt, wir bringen nur ein Upgrade, wenn es wirklich Sinn macht, wenn es wirklich Rundenzeit bringt. Und er war mit dem ersten Entwurf nicht so zufrieden. Dann mussten die Aerodynamiker noch eine weitere Schleife einlegen, ein bisschen was drauflegen. Jetzt soll der Schritt schon signifikant sein, den wir da sehen in Budapest. Und ich glaube, es ist nicht so schlimm, dass er hinten raus dann nichts mehr macht. Viele Teams werden nach der Sommerpause schon am 23er Auto bauen und dann nicht mehr viel bringen. Also vielleicht vorne an der Spitze wird da noch ein bisschen entwickelt, aber das ist ja nicht, sind ja nicht seine Gegner. Also ich glaube, er liegt da gar nicht so schlecht.
Ja, wir müssen mal über den zweiten Deutschen im Feld sprechen, Sebastian Vettel. Dritten Training, super Eindruck gemacht, auf feuchter Strecke. Dann im Qualifying ging plötzlich gar nichts mehr. Hast du eine Erklärung?
Ja, die Erklärung ist die sind einfach zu viel Reifendruck gefahren. Da wollte man einen alten Trick wieder auspacken, den sie in der Türkei 2020 gebracht haben. Da war viel stehendes Wasser und bei stehendem Wasser ist es besser, man pumpt die Regenreifen ein bisschen stärker auf. Die haben ja da ihren Reifenflüsterer, diesen Japaner, der früher beim Bridgestone gearbeitet hat. Yun heißt er mit Vorname. Und so sind die auch rausgefahren, merken dann plötzlich, dass die Strecke viel, viel schneller abtrocknet und sie eigentlich die Reifendrücke reduzieren müssten. Das ist jetzt keine Arbeit, die so in 10 Sekunden geht. Und man hat gesagt, naja, also das Q1, das schaffen wir noch. Wir fahren ins Q2 und dann haben wir ja die Pause zwischen den beiden Trainingssegmenten und dann reduzieren wir den Reifendruck. Dummerweise hat es gerade für beide nicht gepasst und sie sind dann da hinten im Q1 stecken geblieben. Und das war natürlich für das Rennen schon eigentlich eine Niederlage mit Ansage.
Ich wollte gerade fragen, dann kam er in der fünften Runde rein. Was war das für eine Taktik?
Na, er wollte einfach eine freie Strecke haben. Er fuhr natürlich da hinten im Pulk mit und sein Tempo haben die anderen diktiert. Der Aston Martin war deutlich schneller als der Startplatz. Das hat man auch an Stroll dann gesehen, der einfach durchgehalten hat bis zum bitteren Ende. Noch nicht mal, er musste sogar bei Renntempo die Reifen wechseln. Er war ja einer der Fahrer, die nur einmal gestoppt haben. Aber es hat sich ausgezahlt, das Warten. Und er ist immerhin Zehnter geworden. Hatte auch wieder einen guten Topspeed, wie schon der Vettel in Baku. Also wäre vielleicht für Vettel auch die bessere Strategie gewesen. Aber man hat sich halt dort entschieden, fahren da 5 Runden mit. Ja. Erster Boxenstopp und dann fahren wir lang. Ja. Dann kam aber dieses Geschenk der VSC-Phase dazwischen. Da hätte man vielleicht dann sagen müssen, okay, jetzt bleiben wir mal draußen, vielleicht kommt noch mal was. Ja. Er hätte vielleicht durchgehalten bis zum Safety Car und das wäre dann besser gewesen.
Ja, am besten hat es, glaube ich, Valtteri Bottas hingekriegt. Ja. Der kam nur einmal rein während der Safety Car Phase. Die Alfa Romeos waren sowieso sehr stark unterwegs und Guan Yu Zhou macht auch einen starken Eindruck, oder?
Absolut, ja. Also er fuhr mit Bottas mit. Er ist ja auch im Rennen schon vorher gute Rennen gefahren, hat halt immer wieder Pech mit seinen technischen Defekten und so. Und Sauber hat es eigentlich am besten erwischt, muss man sagen. Der Bottas hat bis zum Schluss durchgehalten, hat dann diesen einen Boxenstopp in der Safety Car gelegt, hat seine Position, die Track Position dann gehalten. Die hätte er sonst natürlich verloren, weil der Abstand zu der nächsten Gruppe war noch nicht groß genug. Und dazu hat eigentlich auch zwei Geschenke angenommen. Er kam in der zweiten VSC-Phase rein und dann beim zweiten Mal in der Safety-Car-Phase. Also besser geht's nicht.
Ja, wo wir schon beim Thema Alfa Romeo sind, beziehungsweise Sauber, gibt es ja immer noch die alte Geschichte, die Gerüchte, dass Audi da einsteigen will bei dem Schweizer Rennstall. Dazu müsste aber erstmal ein Motorenreglement kommen, damit Audi und auch Porsche, wie man ja hört, oder wie die auch schon bekannt gegeben haben, 2026 einsteigen wollen. Jetzt war in letzter Zeit relativ ruhig an der Front. Hast du irgendwas gehört? Verzögert sich da was? Wollen die ihn überhaupt noch?
Ja, also das Problem ist jetzt das Reglement, das ja eigentlich schon fertig ist, ja, oder zumindest mal die Eckpunkte sind klar. Es gibt zwar immer noch ein paar Querschläger, auch unter den etablierten Motorenherstellern, da muss man also wirklich nur den Kopf schütteln. Also man, so doof kann man eigentlich gar nicht sein. Wenn man jetzt die Chance hat, zwei neue Hersteller da reinzukriegen, dann muss man halt irgendwann mal mit dem Verhandeln aufhören. Wir reden hier seit zwei Jahren, reden die um den heißen Brei, um das Thema rum. Da muss halt irgendwann mal einer auf den Tisch hauen und sagen, so ist es jetzt und friss oder stirb. Ich glaube, man ist jetzt an diesem Punkt mal angelangt. Jetzt muss das Reglement geschrieben werden. Es sollte eigentlich nächste Woche am 29. Juni durch den Weltrat durch, wird aber nicht passieren. Da gibt es leider auch vier intern Probleme. Der neue Präsident scheint ein bisschen auf dem Ego-Trip zu sein und wollte sich von seinem Generalsekretär nicht diesen Termin vorschreiben lassen. Jetzt hat aber die Formel 1, also Stefano Domenicali, der FIA klargemacht, Leute, wir müssen das machen, weil die springen uns sonst ab, die zwei. Und der Präsident hat jetzt versprochen, dass es im Juli durchdrückt. Es gibt erstmal eine Formel-1-Kommission, ja. Anlässlich des Grand Prix von Österreich. Und dann schiebt man vielleicht gleich nochmal eine außergewöhnliche Weltratssitzung hinterher, also so ein Fax-Vote. Und dann sollen die Regeln durch sein. Und ich glaube, das würde dann auch vom Timing her noch Audi und Porsche passen.
Ja, und Audi will weiterhin eher mit Sauber oder gibt es da noch Gespräche mit Aston Martin oder anderen
Teams? Ich glaube, was ich jetzt so höre, Sauber ist der ganz klare Favorit im Moment.
Ja, und Porsche mit Red Bull?
Ja, da gibt's eine ganz witzige Situation. Es wird eigentlich fast immer klarer, dass Honda zurück will. Aber die Japaner brauchen natürlich zu allem ziemlich lange. Also gerade solche Entscheidungen mit Tragweite, das macht der Japaner nicht von heute auf morgen. Da wird lange diskutiert. Was Red Bull ein bisschen in die Bredouille bringen könnte, wenn jetzt Honda morgen sagen würde, hey, wir sind wieder da, 2026, können wir wieder zusammen weiterfahren. Könnt ihr natürlich auch schlecht sagen, hey, wir wollen uns eigentlich mit Porsche da ins Bett legen. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil die zu lange brauchen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Honda wieder zurückkehrt und da könnte es dann eben die Lösung geben, dass Alpha Tauri sich mit Honda zusammenspannt. Vielleicht übernimmt Honda sogar diesen Rennstall. Also das wäre dann auch der einzige Landeplatz, der noch da wäre.
Ja, wäre aber interessant. Also je mehr, desto besser, würde ich
absolut
mal sagen.
Absolut. Ja, es soll ja dann noch einen Hersteller geben, hört man so aus Formel-1-Kreisen. Ja. Da weiß aber keiner, wer das ist. Nach der Sommerpause gibt es mehr, erzählt Stefano Domenicali. Also da können wir ein bisschen Rätselraten machen. Ja. Ist es ein Amerikaner, ist es ein Koreaner, ist es vielleicht wieder ein Deutscher? Ja. Glaube ich jetzt eher nicht, aber ja. Amerikaner liegt man vielleicht nicht so schlecht.
Da gehen uns langsam die Teams aus, würde ich sagen, ja. wo man noch andocken kann.
Genau.
Ja, kommen wir zum nächsten Rennen. Silverstone steht auf dem Programm. Traditionsstrecke, ganz anders natürlich als die letzten Stadtrennen, die wir hatten, Stadtkurse, die wir hatten. Hast du eine Einschätzung, gerade Red Bull gegen Ferrari, wer da sich durchsetzen könnte?
Das ist bei den beiden immer sehr schwer einzuschätzen. Es ist eine Strecke für High Downforce, also viel, viel Abtrieb. Da ist in der Regel der Ferrari besser. Ja. Aber bei denen geht es ja immer um ein, zwei Zehntel, um Tagesform, um Setup, wie auch immer. Der Mercedes wird sicher viel, viel näher dran sein, vielleicht sogar ein bisschen mitfahren können. Ja. Die Strecke ist eben, die Strecke hat schnelle Kurven, man kann also tief fahren. Der Mercedes muss eben jetzt noch dieses große Problem lösen. Wie kriegen wir Abtrieb, wenn das Auto ein bisschen höher steht? Ja. In Kanada war schon mal der erste Schritt vom Setup her. Aber die Ingenieure sagen auch, das beste Setup der Welt macht uns nicht so schnell wie den Red Bull oder den Ferrari. Es muss auch konstruktiv irgendwas kommen, ja. Dass dieser letzte Schritt noch passiert. Also wie gesagt, wenn der Mercedes in Silverstone gut mitfährt, dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Das könnte dann beim nächsten Rennen in Zeltwick schon wieder zurück zum Montreal- oder Baku-Verhältnissen führen. Also dieser Schritt ist eben noch nicht gefunden, dieser konstruktive.
Ja, Silverstone war auch immer ein Rennen, wo viele Upgrades kamen, weil liegt auch daran, dass es regional ist quasi. Also die englischen Teams können schnell mal neue Teile danach schieben, auch kurzfristig. Erwartest du dieses Jahr auch wieder, da ist ein kleines Upgrade-Festival?
Ja, eigentlich schon. Also Aston Martin hat ein größeres Upgrade angekündigt. Das ist dann quasi das Upgrade des Upgrades. Also ja, dieses
B-Version.
Der B-Version. Mercedes will was bringen und Alpine auch wieder. Also ich glaube schon, dass da was kommt. Ich glaube, McLaren jetzt weniger. Ja. Irgend noch ein Team hat das, glaube Williams, das erste große Upgrade. Also das wird schon interessant werden.
Ja, vielleicht verschiebt sich ja nochmal das Kräfteverhältnis. Wir sind natürlich wieder vor Ort in England in zwei Wochen dann erst. Ja, klasse Strecke, Highspeed-Strecke, schnelle Kurven. Fahrer finden es alle immer super. Da erwarten wir wieder ein großes Formel-1-Fest. Volles Haus natürlich, die englischen Fans immer mit Leidenschaft dabei. Ja, wir sind vor Ort und melden uns dann anschließend natürlich mit einer neuen Folge von Formel Schmidt wieder zurück. Bis dann, auf Wiedersehen.
Servus.